So, wir wollen Philipper 4 miteinander aufschlagen. Und zwar Philipper 4, die Verse 4 bis 9 lese ich uns mal aus der Schlachterübersetzung. Und da sagt der Paulus durch den Heiligen Geist: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet, Flehe, Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Soweit dieser Text, und man sieht schon vom einfachen Lesen, dieser Text möchte uns den Friede Gottes näher bringen. Und zwar einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Er sagt es einmal in Vers 7, dann in Vers 9 nochmal, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und das ist eine wunderbare Verheißung für den Gläubigen. Ich denke, gerade in der Endzeit, in dieser Zeit, wo alles so drunter und drüber geht, ist das ja ein tröstliches Wort für uns. Aber die Frage: Wo ist er denn, der Frieden? Ich habe jetzt vor kurzem mit lieben Geschwistern eine E-Mail-Austausch gehabt und sie haben mir geschrieben: Sven, wir wollten uns schon lange bei dir melden, wir wollten mal fragen, wie es dir geht und. Aber sie sagen, wir sind nicht dazugekommen. Erst ist das geschehen, dann ist eine Krankheit gekommen, dann war das, dann ist das passiert und man hat richtig gemerkt, die lieben Geschwister sind total getrieben und ich habe ihnen dann nur zurückgeschrieben: Ist überhaupt kein Problem, mir geht's genauso. Ja, überall. Also ich sage nur, ich sag mal, wenn ich wette hätte müsse, dass ich an dieser Konferenz jetzt kurzfristig teilnehmen kann, ich hätte alles dagegen gesetzt. Wirklich, es ist wirklich ein Wunder, dass ich hier bin. Und vielleicht nur mal, heute Morgen hat es angefangen, nur mal, dass ihr so ein bisschen wisst, ich habe meine Tochter in den Kindergarten noch, in die Schule jetzt gefahren und habe mich dann auf der Autobahn schon gesehen, wollte noch kurz ins Büro gehen, dann kam ein Anruf von der Schule: Tochter, geht's nicht gut, bitte abhole. Bin ich abhole gegangen, natürlich auch Sorge gehabt, heimgebracht, dann wollte ich auf die Autobahn fahren. Nächster Anruf: Große Tochter, Schule, wichtige Unterlage vergessen, die müssen heute im Büro sein, also wieder umgedreht und wieder. So, dann wollte ich auf die Autobahn fahren und dann ist mir eingefallen: Mensch, du hast ja selbst was vergessen, wieder umgedreht. So, und dann war der Friede Gottes weg und ich denke, das kennt ihr, solche Dinge. Also ich meine, in der Welt ist es klar, die Menschen hier draußen haben keinen Friede. Ja, deswegen sehen wir viele Depressionen, Drogensüchtige und. Aber beim Gläubigen ist es ja oft nicht anders. Zumindest ist es bei mir oft so. Und gerade wenn solche Dinge kommen, und es müssen ja nur diese kleinen Füchse sein, diese kleinen Anrufe, dann ist es oft so, man vergisst oft, wes Geistes Kind man ist. Ja, Gott möchte uns doch Friede schenken. Gott möchte doch, dass wir uns keine Sorge machen. Und trotzdem ist dann manchmal alles wie weggeblasen. Und gerade in unserer Zeit, wo, ja, 2. Timotheus 3, die Menschen werden selbstsüchtig, gierig, prahlerisch. Das heißt, das Umfeld ändert sich auch, die Liebe erkaltet. Gott möchte uns trotzdem Friede, den er uns verheißen hat, auch schenken. Und deswegen ist mein Thema heute Abend der Friede Gottes und unser Dazutun. Und das ist, finde ich, interessant, weil Friede Gottes, kann man da was dazu tun? Wenn ja, was? Kann man überhaupt? Oder um was geht's da? Was meine ich damit? Und das wollen wir uns miteinander anschauen. Und das wollen wir tun. Was Gott uns geben möchte, ist der Friede. Aber meine Haltung dazu ist auch entscheidend. Das heißt, wir werden am Ende sehen, es ist ein Zusammenspiel zwischen meiner Haltung und Gott. Weil eins ist klar, ich kann den Friede Gottes nicht produzieren, aber was der Mensch wunderbar kann, ist, er kann Unfriede produzieren. Und wenn ich eine gewisse Haltung einnehme, dann ist der Friede Gottes für mich aber, sag mal, wirksam und dann kommt das andere nicht durch. Okay, das wollen wir tun, der Friede Gottes und unser Dazutun. Und ich möchte einfach nur diesen Text hier betrachten, Philipper 4, und nochmal in den ersten Vers zurückgehe. Denn Paulus sagt hier: Freut euch im Herrn allezeit. Abermals sage ich, freut euch. Und er sagt es ja zu den Philipper, Die Philippa, das war eine positive Gemeinde, jetzt anders als Korinth, und trotzdem gab es da gewisse Unfriede. Ja, Paulus nennt ein paar Verse vorher auch zwei Frauen, die untereinander sich so ein bisschen in der Haare hatten wohl. Auch Gemeindemitglieder haben wohl sich höher gestellt als andere. Paulus gibt da das Beispiel von Jesus, wie man sich eigentlich verhalten soll. Aber faktisch, es war Unfriede in der Gemeinde Gottes. Ja, also nicht in der Welt jetzt, sondern zwischen Geschwistern. Und vielleicht kennt ihr das auch. Auch in der Gemeinde Gottes ist nicht immer alles unter den Geschwistern Friede, Freude. Und das ist auch hier so ein wichtiger Punkt, das ist ein Friedensräuber. Ja, also hier sagt Paulus jetzt, er gibt jetzt der Anweisung, ihr Philippa, wie geht ihr vor, damit der Friede Gottes letztendlich in eurer Mitte bei euch selbst wirken kann. Und das Erste, was das dazu tun ist, weil Paulus sagt es immer imperativ, das heißt Befehlsform, er sagt, freut euch. Ihr Geschwister, freut euch, ein Baustein, dann wird der Friede Gottes, später verheiße, wirksam werden. Das heißt, hier haben wir schon mal Freude als Anweisung. Freude ist ja etwas, ich soll mich freuen, ist ja einfach, wenn ich euch sage, Geschwister, ihr seid Christen, ihr müsst euch freuen. Aber Freude ist ja etwas sehr Zerbrechliches, ist etwas sehr Angegriffenes. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, wenn ich eine Haltung einnehmen soll der Freude, das ist oft gar nicht so leicht. Ich habe zur Vorbereitung dieser Predigt, ich versuche immer den Text oder das Thema praktisch anzuwenden, dass ich sehe, wie geht es, wie macht man das, wie wirkt das alles. Und ich gehe manchmal außerhalb von meinem Büro, gehe ich oben ins Café bei uns, das ist ein wunderbarer Ort, da gibt's gute Kaffee, da bin ich aber auch unter Menschen, das gefällt mir. Und dann versuche ich meine Predigt vorzubereiten. Und normalerweise ist es so, dass das Kaffee sehr frequentiert ist. Da sind halt viele vor mir. Und diesmal war es wirklich so, dass nur eine Person vor mir stand. Ja, und ich bin ein sehr getriebener Mensch. Bei mir ist Zeit, ich muss die gut investieren. Das heißt, ich habe mich wunderbar gefreut, auch auf das Thema. Freut euch im Herrn, alles sehr leicht. Und es war unglaublich, diese Person vor mir, die hat so lange gebraucht, ich sag mal, wie 20 Leute normal. Und ich habe gemerkt, wie mein Freudelevel, je länger das ging, so langsam Richtung Nullpunkt sinkt. Ja. Und das war etwas, wo ich sagte, das kann nicht sein. Der hat die Ruhe weggehabt, der Mann. Ja, der hat bestellt. Und ich muss auf jeden Fall ruhig bleiben. Ich sage nachher noch, was mir auf der Zunge gelegen ist. Aber das Ding ist, ich musste jetzt wirklich praktisch werden. Ich habe gesehen, diese Freude, die ist sehr, sehr angefochten. Und ich finde manchmal interessant, wie ignorant manche Menschen sind. Ja, die merken doch, dass da jemand hinter dran ist, der hat Ruhe und 5 Minuten. Aber ich habe dann wirklich gesagt, Paulus sagt, freut euch im Herrn. Ist das vielleicht jetzt etwas, wo ich mal anwenden muss? Für mich persönlich, auch wenn die Umstände jetzt gerade nicht so sind, wie ich sie mir gern vorstelle. Und ich habe mir gedacht, Paulus, du hast ja im Grunde genommen den anderen zu sagen, freut euch, ist ja eigentlich leicht. Aber Paulus war ja kein Theoretiker, denn er selbst, als er diesen Philipperbrief schreibt, und er sagt 9-mal, neunmal, wo er dieses Verb freut euch, selbst freue oder auch andere, da saß er ja im Gefängnis. Das heißt, die Umstände waren für ihn ja alles andere als rosig. Er war beschnitten in seinem Dienst, er musste das annehmen von Gott. Und es ist ja auch wirklich so, ein Problem kommt ja selten allein. Nicht nur, dass er im Gefängnis saß, sondern jetzt hat er ja auch zu Ohren bekommen, dass Menschen draußen, um ihm noch Laster aufzuerlegen, Christus aus unlauterer Absicht predigen. Ja, also er hat da draußen mitbekommen, da sind Menschen, die ziehen den Namen Jesu wohl in den Dreck, vielleicht auch in seinem Namen. Und was machst du jetzt? Ja, du willst, aber kannst nicht, da draußen sind Leute, kannst dich nicht drum kümmern. Und jetzt ist interessant, was macht Paulus in dieser Situation? Also mir wäre wahrscheinlich der Hut schon hochgekocht, aber Paulus sagt jetzt in Vers 18, was tut es? Also Philipper 1, 18, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich und ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich fand es interessant, Paulus macht seine Umstände und das, was passiert, nicht an der Freude abhängig. Ja, also er sagt im Grunde, ob ich jetzt im Gefängnis bin, ob du jetzt im Bäcker warten musst, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Freude muss erstmal, oder die ist erstmal da. Genau dasselbe sagt er auch in Kapitel 4. Er sagt, ich freue mich. Ja, Freude kommt ganz oft vor und er sagt, ich freue mich. Warum? Weil ihr Philippa in meiner Not, in meiner Gefängnislage an mich gedacht habt. Ja, das heißt, ihr habt mich materiell unterstützt. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ist eigentlich leicht, sich zu freuen. Wenn Menschen dir Gutes tun, wenn Menschen dich unterstützen, wenn du was geschenkt bekommst, ist die Freude ja natürlich automatisch da. Aber er sagt im Grunde, wenn man das liest, wiederum, das ist nicht der Punkt, warum ich mich freue, sondern er sagt, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich etwas zu essen habe oder nicht, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ich vermag alles durch den, der mich stärkt, der mich kräftigt. Das heißt, der Paulus hatte viel größere Freude über den Umständen hinaus, auch wenn die jetzt gerade positiv sind. Er sagt, der Herr ist es, über den ich mich freue. Und in Vers 19, Kapitel 4 geht das so weit, dass er sagt, mein Gott aber wird allen Mangel bei euch Philippern und bei mir persönlich ausfüllen. Und das ist eine Freude, die der Paulus hat. Nicht die Umstände, sondern der Paulus hat hier einen Herr, wo er wirklich weiß, der Herr ist es. Und egal, wo ich gerade stehe, ob im Gefängnis, ob in der Bäckerschlange, ob am Arbeitsplatz, ob in der Gemeinde Probleme sind, der Herr wird meinen Mangel ausfüllen. Das heißt, der Paulus hat eine unglaubliche Sicht vom Herrn Jesus gehabt. Allein schon die Sicht, der Herr wird allen euren Mangel ausfüllen. Das bringt Freude. Mir ist die Freude zum Beispiel jetzt da auch wieder, ich hab, weißt du, diese Unfreude, die man dann auch hat, wo man merkt, wenn du Unfreude hast, also weißt du, Unfreude, wenn du keine Freude hast, hast du auch keinen Frieden. Ja, das spielt alles miteinander. Mein Kampf war jetzt zum Beispiel wieder, Sven, du hast ein Thema angegeben, das hat zwei Teile. Aber der Herr wollte nicht, dass ich diese zwei Teile bringe. Er hat ein Thema mir, Heilsgeschichte, vorbereitet und der andere wollte Friede Gottes. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, was denken die Leute? Hast angegeben, vielleicht kommt dann einer noch und will genau das Thema hören. Das ist eigentlich dumm. Was die Menschen denken, treibt uns mehr um, als dass ich dann denke. Und dann habe ich bei uns in der Gebetsgemeinde gesagt, in der Gebetsveranstaltung, bitte bete, das ist Dienstag jetzt, das ist Mittwoch, ich habe noch kein Thema. Und mir ist wirklich, und dann zu glauben, aber der Herr ist es, der allen meinen Mangel ausfüllt, dann kommt Freude. Also spätestens, wenn ich das Thema jetzt dann rum habe und nach dem Tag, dann habe ich wieder richtig Freude. Warum? Weil ich im Nachhinein sehe, der Herr wird den Mangel ausfüllen. Ja, und warum er das Thema jetzt gerade geändert hat und so, vielleicht ist einer drin, der braucht den Frieden Gottes. Ja, und der andere ist, oder vielleicht brauchen wir ihn auch mehr als nur eine Person. Aber wichtig ist, und das ist ja jetzt wieder, freut euch, das zu sagen, freut euch mal. Er sagt, freut euch im Herrn. Ja, und Freude ist ja etwas, das ich nicht produzieren kann, sondern es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, solange ich im Herrn, wenn der Herr mir nahe ist, wenn der Herr vor meine Augen steht, ich dieses Erlösungswerk annehme, das er für mich getan hat, dann kommt eine gewisse Freude. Ja, und wenn man sich mal nur, ich habe ja heute eben das Thema mit dem der Heilsgeschichte, wisst ihr, die Geschwister auch oder die Brüder, die sagen immer, du musst noch haben, du musst das haben und der Herr will dir noch das schenken. Aber der Herr hat uns doch schon alles geschenkt. Ja, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und das allein schon zu wissen, dass ich zum Beispiel, wenn ich Mangel habe, zum Thron der Gnade komme, freimütig, und er mir dann zu seiner rechten Zeit die Hilfe gibt. Mensch, was ist das für ein toller Gott? Ja, und Paulus hat genau diesen Herrn Jesus so wirklich leibhaftig vor sich gesehen. Und eine Stelle möchte ich uns noch lesen dazu, und zwar dieses Klagelied 3. Das ist der Grund, warum wir uns wirklich täglich freue sollten. Klagelieder 3, Vers 21. Da sagt er, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten und darum will ich Hoffnung fassen. Und jetzt sagt er, die Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Wisst ihr, was haben wir für einen wunderbaren Gott, der jeden Morgen seine Gnade wieder neu geben möchte. Aber er sagt hier, du musst es immer wieder deinem Herzen vorhalten. Ja, du musst es wirklich immer wieder vor Augen führen. Und ja, das ist letztendlich, hier spielt sich auch, denke ich, für mich persönlich der Kampf ab. immer wieder zu sagen, der Herr ist gut, trotz der Umstände, die du gerade hast, der Herr ist da, er ist gegenwärtig, trotz aller Umstände. Und das geht so leicht. Ja, im Grunde genommen, wir haben, sag mal so, durch die Bekehrung, blödes Beispiel, aber wir sind im Auto auf einer wunderbaren Autobahn. Aber der Teufel will immer wieder versuchen, dass wir falsch abbiegen und dann kommen wir auf so ruckelige Wege mit Gestein und dann machst du früher oder später noch das Auto kaputt. Kenne vielleicht ein oder andere. Das ist einfach, das ist der Teufel. Ja? Und gerade im Klagelieder 7, wenn er das liest, lesen wir vielleicht gerade noch, dass man auch mal weiß, warum. Warum haben wir letztendlich nicht eine automatische Ruhe? In Daniel 7, 25. Und da wird ja der Antichrist beschrieben und da heißt es ja, sein einziges Ziel ist es, gegen den Höchsten Reden zu führen und gegen die Allerheiligsten und die Heiligen des Allerhöchsten aufzureiben. Das heißt, er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Das heißt, dieses Teuflische hat immer den Grundlage oder das Bestreben, uns Gläubige aufzureiben. Ja, und der antichristliche Geist ist schon da und das ist es genau. Er möchte nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Und hier ist es letztendlich, dass wir hier ganz nah beim Herrn bleiben. Ja, dass diese Freude, dass ich mir diese Freude durch diese kleinen Umstände nicht rauben lasse. Also, Freude ist wichtiger Baustein für den Friede, der kommen soll. Es ist meine Haltung, die ich einnehme, aber die kann ich nicht produzieren, sondern ich muss am Herrn sein, damit die Freude durch die Frucht des Geistes fließen kann. Okay? Kampf ist, am Herrn zu bleiben, damit die Freude kommt. Das Zweite, was er jetzt wiederum sagt, und das spielt auch wieder in sich rein, er sagt, eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Sanftmütig. Paulus sagt, wir sollen sanftmütig sein. Und das ist ja auch logisch, wenn jemand Freude hat, dann ist er auch in der Regel sanftmütig, dann ist er auch ein Mensch, das siehst du, der hat Friede. Das Gegenteil von Sanftmut ist, wenn jemand bitter ist, wenn jemand hart ist, wenn jemand nicht milde ist, dann hat er in der Regel auch keine Freude, dann ist er einfach das Gegenteil von dem. Und die Bibel sagt jetzt, so wie du wandelst, ob im Geist, in der Sanftmut oder in der Bitterkeit, ist die Haltung, die du einnimmst. Ja? Wandelt im Geist, dann wirst du das Sanftmut vollbringen. Wenn du im Fleisch wandelst, und das geht ja schnell, dann wirst du auch keinen Frieden haben, dann wirst du auch keine Freude haben. Ne? Beispiel Bäcker. Der steht vor mir und jetzt habe ich den Kampf gehabt, nicht nur die Freude zu verlieren, sondern auch die Sanftmut nicht zu verlieren. Vom Charakter her neige ich dazu, weil ich dann warte und ich merke, da tut sich nichts und das ist ignorant, dass ich dann auch mal einen Spruch sage, zum Beispiel zu der Bäckerin, soll ich in einer halben Stunde nochmal wiederkommen? Dann weiß der vor mir, dass ich ihn eigentlich gemeint habe. Oder soll ich ihnen helfen vielleicht? Aber ich sage das nicht sanftmütig, sondern der merkt dann schon, dass ich etwas leicht angenervt bin und das ist falsch. Weil sobald ich in diese Schiene gehe, ist der Friede nicht da, dann kann der Herr nicht wirken durch seinen Geist, dann ist die Freude nicht da. Das heißt, und jetzt habe ich einfach mir gesagt, Sven, du predigst ja hier gerade und das ist alles Wahrheit, jetzt bist du mal ruhig. Ja, der Herr ist da, er gibt dir jetzt gerade die Zeit, vielleicht hast du bet kurz oder denk nochmal über deine Predigt nach, aber nimm das doch mal jetzt aus der Hand Gottes. Lass dir jetzt die Sanftmut und den Frieden nicht rauben und die Freude nicht rauben. Ertrag es doch einfach. Bleib sanftmütig. Ja, und Sanftmut ist ja wieder etwas, ich kann nicht sagen, werdet sanftmütig, ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, mein Kampf ist nicht Jesus, der Geist hier rauszugehen, sondern im Geist weiter zu wandeln. Und er sagt das auch in Vers 8. Er sagt, im Übrigen, ihr Brüder, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, was rein, was liebenswert, wohltuend ist und, und. Ja, was ist das? Was sind das für Tugenden? Das ist alles, was der Herr Jesus getan hat. Ja, das ist Jesus. Wir sollen in diesen Tugenden wandeln, dann wird auch der Friede kommen, dann wird er wirken. Aber ihr seht schon, das ist als gar nicht so einfach. Das ist einfacher, als in diese Bitterkeit, in das Genervtsein zu fallen. Und dann ist aber auch wieder, dann kann der Friede Gottes nicht wirken. Ich möchte hier mal kurze Zwischenstopp machen. Kennst du das irgendwo auch im Alltag? Freude umkämpft, Sanftmut umkämpft, all diese Dinge. Und das ist ja gerade, dass du sagst, jetzt freut euch oder seid sanftmütig. Paulus sagt hier wiederum, Freude wo? Im Herrn. Und die Sanftmut, woher kommt denn die? Er sagt, der Herr ist nahe. Also auch hier wieder nicht, das musst du produzieren, sondern er sagt jetzt den Philippern, seid sanftmütig vom Charakter, wandelt im Geist. Warum? Der Herr ist nahe. Wie meint er das? Zeitlich, der Herr ist nahe, wird heißen, der Herr kommt bald. Ja, der Herr ist vor der Tür. Ich denke, der Herr ist vor der Tür. Was gibt es mir, wenn ich im Bäcker stehe? Eine gewisse Gelassenheit. Es geht nicht um einen Kaffee, um eine Predigtvorbereitung. Ich weiß, wenn der Herr kommt und das ist mein Ziel, ob ich jetzt da 5 Minuten länger stehe. Es ist mir eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Friede. Es geht um den Herr. Es geht um mein Preisgericht. Es geht darum, Sven, es gibt wichtigere Dinge. Aber es heißt auch, es kann auch räumlich sein, der Herr ist nahe. Wie nahe ist uns denn der Herr? Der Herr ist uns ganz nahe. Ich kann sanftmütig sein und ich habe die Freude. Warum? Weil der Herr mir ganz nahe ist. Ja, wo ist er denn? In meinem Herzen. Er ist da durch der Heilige Geist. Und das ist oft das, was wir gar nicht verstehen oder wir registrieren es gar nicht. Guck mal, im Alten Testament der Gideon, als er schaffen muss, er musste Weizen, die Midianiter sind da, er musste Weizen dreschen, er hat Angst, er hat Sorgen, ein schlechtes Umfeld. Wer kommt denn zu ihm unter die Terebinte? Der Engel des Herrn. Und wer merkt's nicht? Der Gideon. Ja, der Herr ist ihm so nahe, bevor der Gideon überhaupt ein Wort sagt in seiner Not, spricht ihn der Herr an. Hey, du tapferer Held. Ja, und der Gideon, der weiß gar nicht, dass hier gerade der Engel des Herrn da ist. Und schon ist der Herr tröstend da. Und das ist oft, was wir vergessen in unserer Trübsal, Drangsal. Wir sehen den Herrn vor Augen nicht. Wir spüren ihn nicht. Das ist ja auch kein Dings, kein Reglement. Aber er ist ganz, ganz nah. Ja, und auch in deine Anfechtungen, in deine Herausforderungen, die du hast, der Herr ist ganz nah. Und das ist etwas, wo ich dann sagen kann, okay, das macht mich wiederum sanftmütig. Ich gehe zum Herrn, ich sage meine Gemütslage, Herr, gib Friede. Und dann geht die Ebene schon wieder ganz anders. Also, wir haben gesehen, die Freude, die Sanftmut sind wichtige Dinge, aber sie sind umkämpft, ist klar. Und jetzt kommt der dritte Friedensfresser, vielleicht kennt ihr den auch, nämlich Vers 6, Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Schlimmste, was man haben kann als ja im Alltag hier, oder was am meisten uns frequentiert, sind diese Sorge, die Alltagssorge, die kleine Füchse, die da kommen. Und Sorgen habe in der Bibel, zum Beispiel ist in Matthäus 22, ich glaube, oder in Matthäus 13 ist es in den Gleichnissen, da sagt der Herr einmal, der Reichtum dieser Welt und die Sorgen der Weltzeit sind es, die das Wort Gottes ersticken. Ja, also Sorgen haben eine unglaubliche Kraft und Macht, mein geistliches Leben zu unterdrücken. Dass du auf einmal die Hand vor Augen nicht mehr siehst, wie in Elia, der setzt sich unter den Ginsterstrauch und sagt, nach mir die sind, ich mag nicht mehr. Ja, Sorge, Sorge hier, Sorge da. Und das ist genau das, ich denke, das ist wie so ein Staudamm, habe ich mir. Der Herr möchte Friede schenken und dann kommt die Sorge und ist wie so ein Staudamm, der Fluss ist unterbrochen. Ja, und ich denke gerade, wir leben in einer Zeit, wo, also ich habe mir in 44 Jahren noch nie Sorge gemacht, ob ich mal im Winter jetzt warm habe oder kalt habe, wie wir unsere Schulbücher finanzieren, so wie ich mit dem Auto fahre und solche Dinge, muss ich jetzt ehrlich sagen, als Vater von 3 Kindern, ich habe schon andere Sorge bekommen in den letzten Jahren jetzt. Und das sind diese kleine Fresser. Und ich sage jetzt, ich kann damit relativ gut umgehen, aber es gibt auch andere, die macht das total kirre. Und ja, welche Sorge hast du? Ja, welche Sorge nehme dich hier von diesem Friede aus? Aber der Paulus sagt ja hier jetzt, er sagt, was soll man denn mit deiner Sorge machen? Er sagt, sorgt euch um nichts, um gar nichts. In 1. Petrus 5, Vers 7, da heißt es, alle Sorge werft auf ihn. In der Bibel heißt es auch einmal, werft euer Vertrauen nicht weg. Ja, wir machen es oft dann umgekehrt, wir werfen unser Vertrauen weg und unsere Sorge, die behalten wir. Das ist natürlich geistig, aber die Bibel sagt ja, wie, was sollst denn du tun, damit du diese Sorge, die wir ja doch alle täglich auch haben, Er sagt, du musst sie im Gebet bewegen. Er sagt, durch Gebet, Flehen, Danksagung, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Stimmt das Wort? Und dann wird der Friede Gottes kommen. Sehen wir jetzt. Gott sagt, lass sie kund werden. Das heißt, mach sie bekannt dem Herrn. Gib's ihm. Wie oft bin ich so dackelig und lass wie, wisst ihr, wenn wir alle auf der Himalaya gehen würden. Berghoch. Da kriegen wir in der Regel Lasteesel geschenkt oder an die Seite gestellt und Träger und die sagen, mach's Gepäck drauf. Und dann geht hoch. Wir machen genau das Gegenteil. Wir lassen unser Gepäck an, nehmen vielleicht noch das Gepäck vom anderen und der Lasteesel geht allein hoch. Was sagt denn der Herr Jesus? Wisst ihr, jetzt getraut, sag mal, hey, das kann ich doch nicht so, die kleinen Dinge. Der Herr Jesus sagt doch, alle Sorge werft auf ihn. Befiehl doch dem Herrn deine Wege oder deine Werke. Er hat Barmherzigkeit mit meiner Schwachheit. Manchmal ist es doch auch so, dass man sagt, ist das jetzt zu klein oder zu groß, dass ich ihm das bringe? Will ich es nicht selber machen? Der Herr sagt, mach dir keine Sorge, alles. Im Grunde genommen, ich habe das mal eine Zeit gemacht, habe es dann auch wieder sein lassen. Ich habe jedes, wissen wir, vergessen das so oft, was der Herr alles tut in unserem Leben. Ich habe mir mal eine Gebetsliste gemacht, ich habe aufgeschrieben, Datum, Gebetsanliege und dann habe ich geschrieben, Gebetserfüllung. Wann ist das mit dem Datum erfüllt gewesen? Ich war erstaunt, wie der Herr wunderbar mich nie hat stehen lassen, sondern alle Sorge hat er, minutiös, nicht immer gleich, aber alle Sorge, die ich ihm anbefohlen hat, auch geregelt. Wie oft vergesse ich ihm das alles anzubefehlen. Ja, er sagt, und Matthäus 6, 31 sagt, was sollt ihr euch Sorge um Kleidung, um Nahrung, um das, was ihr zu anziehen habt? Ihr könnt dann nicht mal eure Lebenselle, Spanne verlängern. Fazit, möchte hier ein Fazit ziehen. Der Friede Gottes, ich denke, den wir ja allen wollen, den der Verstand übersteigt, ist daran gebunden, an die Freude, Sanftmut, wie ich mit Sorgen umgehe, aber gleichzeitig ist das etwas, das ich nicht regeln kann, sondern die Stellung ist entscheidend. Das heißt, einfach nur ganz nah am Herrn. Ganz nah am Herrn. Und das ist, denke ich, unser größter Kampf. Der Kampf ist nicht, die Probleme selbst zu lösen. Das können wir oft schnell. Der größte Kampf ist, kindlich am Weinstock zu bleiben. Wirklich alles von ihm zu erwarten und wirklich zu glauben, dass das, was ich ihm anbefehle, dass er das auch tue wird. Aber wenn ich das tue, und ich bin überzeugt, das wollen wir jetzt alle, tue, nah am Herrn bleibe, dann sagt Vers 7, und jetzt kommt dieses und, ist eine Folgerung von dem, was vorher war, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das heißt, dieser übernatürliche Friede, den kannst du nicht selbst produzieren, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der dann kommt, wenn ich im Geist wandle, das ist interessant. Der Friede Gottes ist ja nicht so, dass wenn ich ihm was anbefehle, dass er das unbedingt so regelt oder gleich regelt, wie ich das gern möchte. Das sagt er ja nicht. Sondern er sagt, es kommt was anderes. Egal wie die Umstände sind. Und wenn die erstmal so bleiben, der Friede Gottes kommt, der allen Verstand übersteigt. Und der wird was? Eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Und hier steht, dass für bewahren ein Ausdruck, das ist ein militärischer Ausdruck. Das heißt, er stellt Wache vor deine Gedanken und vor dein Herz. Herz ist, Gedanke ist klar, ist das, was wir denken. Da, wo sich das alles abspielt, unsere Sorge, unsere Unfreude, unsere Charaktereigenschaften, die negative, die dann ausgelöst werden, fängt ja alles da an. Aber auch das Herz, die Gefühle. Ja, Sorge gehen ja auch oft über Gedanke, dann hast du Gefühle, dann spielt es zusammen, dann kannst du nicht mehr klar denken. Das heißt, Gott stellt eine allumfassende Wache auf, wenn du im Geist bist, dass du letztendlich einen Friede bekommst, der allen Verstand übersteigt. Funktioniert es? Es funktioniert. Also nochmal, eins ist klar, wenn du keine Freude hast, wenn du bitter bist, wenn du deine Sorge behältst, hast du keinen Friede und dann hast du vor allem ich mag das Wort nicht, aber Kopfkino. Dann wird alles groß, alle Anfechtungen, alle Sorgen, die werden so groß, Aber wenn der Friede Gottes kommt, dann wird das da oben bewahrt bleiben. Herz und Gedanke bewahrt, das ist ganz wichtig. Ich möchte noch relativ zum Schluss ein Beispiel geben, wie ich das erfahren durfte. Man muss ja fragen, ja, dieser Friede, gibt es denn wirklich diesen übernatürlichen Frieden? Einmal möchte ich euch ein Zeugnis geben von einem Bruder, der, ich meine den Friede Gottes, hoffe ich kennt ihr alle, der allen Verstand übersteigt, aber ein Bruder, den ich sehr, sehr schätze, der ist an Krebs erkrankt und er hat mir vorher immer gesagt, wenn ich mal krank werde und so, das ist schlimm und ich bin auch so, ich bin sehr, also alles, was mit Krankheit zu tun hat, bloß nicht. Und er sagt, ich habe Angst, einfach so krank zu werden. Und als er dann schwer an Krebs erkrankt ist, das war ja für ihn dann wirklich das Höchste, dann hat er gesagt, ich war in dieser Zeit wirklich auf der Station, palliativ und bin mit Menschen ins Gespräch gekommen. Und hat gesagt, ich bin so vom Herr geführt worden, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich konnte den Menschen ein Zeugnis geben und ich bin bewahrt worden. Ich habe meine Ängste vergessen. Die waren nicht mehr da. Ja, und er sagte wirklich, das war Friede Gottes. Ich durfte es auch erleben. Vor Gott. Und ich möchte das einfach, dass es nicht so theoretisch ist. Wie funktioniert das? Ich war hier in der Bibelwoche vor nicht allzu langer Zeit und Bibelwoche, 7 Tage, 14 Vorträge, ist immer ein bisschen auch, ja, fordernd. Ich habe meine Grace dabei gehabt, meine kleine Tochter, und die ersten 2, 3 Vorträge waren wirklich gut, muss ich sagen. Leute haben auch gesagt, oh, jetzt können wir schon abreisen, ich weiß schon alles. Mir ist der Brosche gefallen, das ist wunderbar, toll, und ich habe mich gefreut, dass es auch irgendwo so gesegnet ist. Aber das möchte der Teufel ja nicht, dass ich mich jetzt freue und zur Ruhe komme und Friede habe in der Bibelwoche, sondern, und jetzt kommt er eben, der Teufel kommt ja immer über diese Gedanke. Ja, deswegen sagt er auch, der Friede Gottes ist wie eine Wache, weil die feurigen Pfeile gehen ja in die Gedanke rein. Und jetzt ist mir was passiert in dieser Bibelwoche. Vielleicht ist das für euch ein Beispiel auch, wie der Teufel dann auch vorgeht. Ich bin dann am Tag aufgestanden und ich habe auf einmal, habe ich ein Muttermal entdeckt bei mir, das verändert hat. Ich habe es gesagt, so Krankheit und so. Und ich hatte schon mal so ein Muttermal, wo man dann wegmachen musste. Und das hatte ich schon seit 2 Jahren. Und jetzt auf einmal in dieser Bibelwoche ist mir das aufgefallen. Da hat sich was verändert. Und bei mir ging gleich die Alarmglocke los. Da ist was. Eigentlich total unnatürlich. Das ist sehr unlogisch. Und dann bin ich zu meiner Grace gegangen und habe gesagt, Grace, guck mal, hat sich da was verändert? Dann sagt sie, ist dunkler geworden. So. Ein Baustein hat der Teufel schon gesetzt gehabt im Spiegel. Jetzt gehe ich zur Grace, 2. Baustein. So, jetzt habe ich meine Frau angerufen. Du, sag mal, kannst du mir einen Arzttermin machen? Ich habe da was entdeckt. Und dann sagt sie zu mir, ist mir auch schon aufgefallen. Ist dunkler geworden, oder? So, jetzt hatte ich schon eine Festung. Ja, es war nicht mehr Baustein, es war schon Festung. Und jetzt ist mir halt, das ist meine Anfälligkeit. Der Teufel weiß ja, wie das macht mir das Sorge. Jetzt habe ich schon Dings. Jetzt habe ich gesagt, mach bitte einen Arzttermin, dass ich dann so. Meine Frau ruft mich zurück. 6 Monate Wartezeit. Nächster Baustein. Ich denk, da bin ich unter Umständen schon tot. Was soll ich machen? Wisst ihr, und jetzt ist das Gedanke Kopfkino. Was ist? So. Zu guter Nacht. Mein Gefängnis war jetzt Hautkrebs vielleicht und jetzt noch daheim war dann Zeckenstich von meiner großen Tochter, da war ich jetzt auch nicht da. Nächster Gedankenstein, dann habe ich gesagt, jetzt mache ich online. Da kann man so Fotos einschicken beim Hautarzt. Da musst du zahlen. Das habe ich das gemacht, war ein bisschen unscharf. Habe ich das eingeschickt und jetzt hat er sich am nächsten Tag, das war ja klar, ich habe ja dafür gezahlt, hat er sich gleich gemeldet. Aber jetzt war der nächste Gedankenbaustein. Er sagt jetzt nicht, dass 6 Monate kommen Sie, sondern kommen Sie am Montag gleich. Er hat geschrieben, weil es unscharf ist, er kann es nicht genau. Aber für mich war ja klar jetzt der Notfall. Wenn der sagt, jetzt gleich und sonst 6 Monate. So, zu guter Letzt ist meine Tochter hier dann krank geworden am selben Tag. Wir waren in Kalf, dann ist sie mir im Müller zusammengebrochen, Kreislauf weg. Und dann war für mich eigentlich klar, ich mache diese Bibelwoche nach 3 Tagen. 2 Tage waren es. Ich sage sie einfach ab, ich gehe jetzt heim, ich habe keine Lust mehr, es reicht mir. Ja, und so bin ich dann auch hierher gekommen und dann habe ich eins noch gemacht, Herr, ich bin dem Haus verpflichtet, hier sind Leute, ich befehle, und das war das Beste, was ich seit langem geistlich gemacht habe, kindlich zu glauben, ich befehle ihm jetzt im Gebet genau die Bibelwoche an, meine Situation an, Herr, mach du mit mir, was du willst, tu das, ich gehe jetzt da runter und wenn es klappt, wenn nicht, sage ich, ich gehe heim. Haben die Leute auch Verständnis? Und das war jetzt interessant. Ich bin runtergegangen und vielleicht da wollte ich die Leute auch ein bisschen, dass mir nicht schlecht, also wenn es einem schlecht geht, kein Power in der Stimme, keine Lust mehr, ich habe keine Motivation mehr gehabt. Und stelle mich hier vorne, wir waren da vorne, an das Pult. Und das war interessant. Meine Gedanken waren ganz woanders. Ja? Und mache den ersten Satz. Und ich war selbst erschrocken über meine Stimme. Wie viel Power da auf einmal da war. Dass da auf einmal gar keine Sorge mehr da war, sondern auf einmal konnte ich, deswegen sage ich euch, weil ich es erlebt habe, das war wirklich die Bibelwoche. Also diesen Abend vollständig halte, es war wunderbar. Und Fazit von dem allem, letztendlich, was kam raus bei allem? Nix. Es war ein einfaches Muttermal, das ist irgendwie jetzt halt ein bisschen dunkler geworden, ich durchs Alter auch, wird es halt dunkler, Zeckenstich war nix, der Grace ging es auch wieder besser. Was ich euch damit sagen will, über diese Gedankengebäude ist auf einmal der Friede Gottes ganz weit weg gewesen, aber durch das einfache Nähern zu ihm, ich habe nichts gemacht, kam dieser übernatürliche Friede. Und das ist eigentlich meine ganze Predigt. Wenn ihr wieder in Anfechtungen sind, in Freuderäuber, in irgendwelche Bitterkeiten, einfach zum Herrn, ihm alles anbefehle. Der weiß ja um uns sowieso Bescheid. Und dass man ihn einfach dann wirklich diese Dinge anbefehle. Und er sagt, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herz und Gesinnung bewahren. Und das ist schon was Wunderbares, dass wir so einen Herrn haben, der so einfach mit uns meint. Und wenn ihr jetzt zum Schluss fragt, ja, wie geht es jetzt? Was muss ich jetzt Neues tun? Gib mir was mit, wie das auch funktioniert. Wisst ihr, was Paulus sagt in Vers 9, im letzten Vers? Was ihr auch gelernt habt und empfange und gehört und an mir gesehen habt. Der Friede Gottes wird nicht ausgelöst durch irgendwelche neue Dinge oder Schritte, die du tust, sondern er wird genau durch das ausgelöst, was ihr schon lang wisst, was ihr gelesen und schon von vielen Predigten auch hier gehört habt. Es ist, ihr wisst alles. Das ist das Problem, ich weiß es auch alles in der Theorie. Ich weiß alles, kann euch alles aus der Theorie sagen, nur wenn es dann kommt, und das ist der Punkt, dann muss ich es auch anwenden. Ja, aber wenn ich es anwende, dann tue ich. Und er sagt hier, das tut. Und der Friede Gottes, der Gott des Friedens, der wird mit euch sein. Das wollen wir tun. Miteinander. Wollen wir noch zum Schluss beten? Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein vollkommenes Erlösungswerk. Du hast uns alles geschenkt, Herr. Du hast uns den Friede Gottes verheißen. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, in den wir wandeln können, Herr, wo auch die Frucht des Geistes kommt. Und wir sehen in unserem Alltag, wie oft es so angefochten ist, Herr. Du möchtest einfach, Herr, dass wir uns dir ganz kindlich immer wieder und immer wieder zuwende, Herr. Selbst wenn wir siebenmal falle, so stehen wir siebenmal wieder auf und kommen immer wieder ganz neu zu dir, Herr. Aber bewahr uns davor, Herr, dass wir von dieser Sorge und Nöte so weit in Beschlag genommen werden oder auch von dieser Freuderäuber, dass wir diesen einfachen Schritt nicht mehr machen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns ganz neu entfachst, uns dir vor Auge stellst und dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danken wir, dass du in dieser Unfriedenszeit, Herr, deinen Friede geben möchtest. Amen. Amen.